Es gibt in unserem Land ja so ein ungeschriebenes Gesetz, wenn es irgendwo eine neue, frische Betonfläche gibt, dann dauert es nicht lange und dann haben die ersten Graffiti-Sprayer die für ihre Zwecke in Besitz genommen und auf ihre Weise verschönert und verziert. So genau sehen könnte man sagen, diese Geschichte geht um eins der ersten Graffitis, von dem wir wissen, wo das erste Mal jemand etwas an die Wand geschrieben hat. Und wir sind wieder im Buch Daniel. Für alle die heute als Gäste hier sind, wir haben gerade so eine Predigtreihe über das Buch Daniel und die Frage, wie wir Glauben leben in einem Umfeld, das mit unserem Glauben erstmal wenig anfangen kann, was fremd ist, wie wir da unseren Glauben auch bewahren können. Und nachdem in der letzten Geschichte Daniel nicht mit im Boot war, ist er heute wieder mit dabei. Ein Kapitel, das habe ich übersprungen, das wird in dieser Geschichte hier erwähnt. Ich werde also später nochmal Bezug darauf nehmen. Und es geht um den Nachfolger des König Nebukadnezar oder den Nachfolger. Er war als König nur Stellvertreter seines Vaters. Deswegen kann er auch immer nur davon sprechen, dass er den Daniel zum drittmächtigsten Mann in seinem Reich macht, weil er eigentlich selber nur seinen Vater vertreten hat. Und es ist ja irgendwie eine tragische Geschichte, aber auch eine spannende und faszinierende Geschichte. Vielleicht können manche sich noch an den Deutschunterricht erinnern. Der Dichter Heinrich Heine hat da eine Ballade draus gemacht, 22 Strophen. Die Mitternacht zog näher schon, in stiller Ruhe lag Babylon, nur oben in des Königs Schloss, da lärmt's, dort sitzt des Königs Tross und so weiter und so weiter. Also ich kann es nicht mehr komplett. Aber wir wollen uns auch nicht so sehr mit der Ballade beschäftigen, sondern mit dem, was dieser Text uns sagt, was in dieser Welt und für die Zukunft Gewicht hat. Und wenn wir in diese Geschichte reinschauen, dann ist es zuallererst eine Geschichte von Menschen, die sich überheben, die überheblich geworden sind. Von diesem Belsazar ist, wie gesagt, eigentlich gar nicht viel bekannt. Lange hat man überhaupt gezweifelt, dass er existiert hat und hat gemeint, die Bibel hat da irgendwie ein bisschen getrickst. Dann hat man doch Zeugnisse ausgegraben, also es ist belegt, dass er gelebt hat. Und hier in der Geschichte, da lässt er es mal so richtig krachen. Ja, er feiert eine gigantische Party, das muss man sich vorstellen. 1000 Leute, die mit ihm zusammen feiern. Und je nachdem, welche Übersetzung man liest, die Lutherbibel, finde ich, bringt es sehr schön auf den Punkt. Da heißt es kurz, knapp und bündig, er soff sich voll mit seinen Leuten. Also das war nicht einfach nur eine gepflegte Feier, sondern da ist der Alkohol in Strömen geflossen mit allen Begleiterscheinungen, die das dann so mit sich bringt. Das Problem bei Belsazar ist natürlich erstmal nicht so sehr, dass er eine Party gefeiert hat. Das Problem bei Belsazar ist auch erstmal nicht so sehr, dass er mit seinen Leuten Wein getrunken hat. Und gleichzeitig könnte man sagen, ist diese Geschichte auch ein gutes Beispiel für den Missbrauch von Rausch- und Genussmitteln aller Art und für die enthemmende Wirkung. Ja, nichts spricht biblisch gesehen dafür, die guten Dinge des Lebens zu genießen. Nichts spricht gegen einen Schluck Wein oder ein gutes Bier, aber die Bibel zeigt eben auch immer die Risiken. Die Risiken, die zum Beispiel in Abhängigkeiten bestehen, die auch darin bestehen, dass die Hemmschwelle, falsche Dinge zu tun, die man hinterher bereut, dass sie sinkt. Und ja, wie viele Verbrechen, Missbrauchsvorkommnisse, Unfälle, zerbrochene Beziehungen kommen unter Alkohol- und Drogeneinfluss zustande. Wie viel Elend in Familien durch Alkohol. Und man muss sich nur mal Statistiken anschauen. Wir gehen ja jetzt in die Karnevalszeit rein, wie sehr die Seitensprungquote steigt in dieser Zeit. Unter anderem eben auch durch Alkohol. Und das muss uns bewusst sein. Wir müssen einen guten Umgang mit diesen guten und angenehmen Dingen finden. Und wenn wir das nicht finden, dann sollten wir es besser lassen. Die Bibel zeigt das immer beides. Ja, man darf die schönen Dinge genießen, aber Vorsicht. Man könnte theologisch auch sagen, der Alkohol in dem Fall verstärkt die menschliche Tendenz, die in uns drinsteckt, zur Sünde. Die Tendenz ist da und wenn man nicht mehr ganz Herr seiner Sinne ist, ist die Gefahr noch größer, dass man irgendwas macht, was man hinterher bereut. Und das wird ja hier auch sichtbar. Man kann sich vorstellen, wie diese Party gelaufen ist. Der Alkohol fließt in Strömen. Und irgendwann wird es langweilig. Man braucht neue Attraktionen. Was kann man noch irgendwie bieten? Ja, Das Vergnügen mit den Frauen und den Nebenfrauen, das ist irgendwie auch langweilig, das zieht auch nicht mehr, es muss noch irgendwas Neues herbei, nachdem das nicht mehr reicht. Ah ja, da war doch noch was, wir haben noch diese tollen Gefäße, jetzt lassen wir es mal richtig krachen. Lass uns mal den Wein aus was anderem trinken, nicht hier aus unseren normalen Gläsern. Lass uns diese heiligen Gefäße holen und dann können wir noch ein bisschen uns lustig machen über den Gott, die haben wir doch aus irgendeinem Tempel mitgehen lassen. Das machen wir, daraus schmeckt der Wein doch noch besser. Aber genau das ist der Moment, wo die Party kippt. Und man kann jetzt überlegen, eben, was ist eigentlich das Problem bei Belsazar? Was ist das Problem bei diesem König? Es ist ja nicht so sehr, habe ich schon gesagt, dass er eine Feier macht mit seinen Leuten. Aber es ist die Haltung, mit der er unterwegs ist. Er sagt, ich bin der König und ich achte diesen Gott nicht. Ich bin der König, obwohl er ja eigentlich auch nur Stellvertreter seines Vaters war. In dieser Ballade, da lässt der Dichter Heine den König ausrufen, Jehova, dir künd ich auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Und ich finde, das bringt es sehr schön auf den Punkt, diese Einstellung, ich bin König und du Gott, du hast mir gar nichts zu sagen. Und bei der Einstellung könnten wir jetzt einhaken und können sagen, ja, wir sind nicht König Belsazar, wir machen keine Party mit 1000 Leuten, aber diese Einstellung, ich bin der König und Gott, was hast du mir eigentlich schon zu sagen, die verbindet uns mit diesem König aus dem 6., 5. Jahrhundert vor Christus. Die Bibel sagt, wir haben die Beziehung zu Gott als Menschen bewusst gekappt. Wir haben ihm bewusst den Rücken zugekehrt, wir wollten ihn bewusst loswerden. Und wenn Gott dann nicht mehr so die letzte Autorität ist, wenn Gott nicht mehr der ist, der als letzte Instanz über Gut und Böse, über richtig und falsch in unserem Leben entscheiden kann, dann bestimmen wir eben und sagen, was richtig und falsch ist. Dann gibt es keine Grenzen mehr. Dann gibt es letztlich auch nichts mehr, was heilig ist. Dann werden eben auch diese heiligen Dinge entheiligt. Natürlich ist es hier ein Extrem, was in der Geschichte passiert. Aber es ist eben ein Beispiel dafür, was passiert, wenn wir selber uns auf den Thron des Lebens setzen und sagen, wir sind doch der König und es hat uns doch niemand etwas zu sagen. Und wie gesagt, in der Bibel ist es von Anfang an das Thema, die Menschen wollten Gott loswerden und dann selber bestimmen. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, wir haben ja auch hier keine heiligen Tempelgefäße und zu Hause hat die wahrscheinlich auch niemand von sich rumstehen. Ja, wo stehen wir denn in der Gefahr, sowas überhaupt zu machen? Das ist doch überhaupt nicht unser Thema. Man könnte zum Beispiel sagen, dass es im Umgang mit einem anderen Gefäß, was uns anvertraut ist, geschieht. Nämlich mit dem Gefäß des eigenen Körpers. Im Neuen Testament wird der eigene Körper als ein Gefäß bezeichnet, ein von Gott gegebenes Gefäß. Und dann macht es eben einen Unterschied, wie du auch mit deinem Körper umgehst, was du mit deinem Körper machst. Sei es Ernährung, Lebensstil oder auch der Umgang mit deiner Sexualität, das ist eben nicht egal. Das hat etwas mit der Verantwortung für das dir von Gott Gegebenen zu tun. Und Gott hat uns ja einen Körper gegeben, er hat uns bewusst als Menschen geschaffen, die nicht nur irgendwie aus Geist bestehen, sondern auch mit einem Körper. Und weil er sich das ausgedacht hat, hat er uns auch Dinge mit auf den Weg gegeben, wie wir damit gut umgehen. Und vielleicht wirkt es manchmal heute aus der Zeit gefallen oder veraltet, aber deswegen ist es ja nicht automatisch schlecht. Es zeigt ja eben auch, dass der christliche Glaube nicht nur darum geht zu sagen, wir haben irgendwie unsere Seele und Hauptsache wir retten unsere Seele irgendwie in den Himmel. Die Maßstäbe, die Gott uns mitgegeben hat, die sind gut für unseren Körper und auch da, wo unser Körper oder unser Umgang mit dem eigenen Körper vielleicht auch den Umgang mit anderen Menschen betrifft. Und vielleicht kennst du dann auch manchmal dieses Vorurteil und sagst, ja, diese konservativen Christen, die reden ja auch immer nur über Sexualität. Aber es ist einfach ein Beispiel dafür, dass Gott uns einen Körper gegeben hat und Verantwortung, damit auch gut umzugehen. Wir sollen Gott auch mit unserem Körper die Ehre geben. Belsazar entscheidet sich für seinen Weg, für einen Weg, auf dem er Gott losgeworden ist. Und Gott lässt es ja auch erstmal laufen. Ja, Gott zwingt niemanden, nach seinen Geboten zu leben. Gott stülpt es niemanden über. Aber Gott fordert eben irgendwann auch die Verantwortung. Und das ist sein gutes Recht. Vielleicht klingt es für uns erstmal fremd, dass wir sagen, ja, warum spricht Gott überhaupt in unser Leben rein? Aber wenn Gott der Erfinder des Lebens ist, dann hat er auch das Recht, mal nachzufragen, was hast du eigentlich mit deinem Leben gemacht? Was hast du mit dem gemacht, was dir anvertraut worden ist? Belsazar überschreitet hier diese Grenze. Er lästert dann Gott ja auch noch ganz bewusst, indem er diese Gefäße nimmt und nutzt die, um einen Gottesdienst für seine anderen Götter aus allen möglichen Materialien zu feiern. Und das ist dann eben auch an der Stelle der Moment, wo er eine Grenze überschritten hat, wo Gott sich meldet. Es ist eben auch eine Geschichte von Gott, der eine Warnung sendet. Zweiter Gedanke. Da taucht dieses Graffiti an der Wand auf und es hat auch die entsprechende Wirkung. Auf einen Schlag kann man sagen, sind alle stocknüchtern. Die Party ist zu Ende, alle sind kreidebleich, absolute Ratlosigkeit. Keiner kann das lesen, was da steht, und wenn sie es lesen kann, kann er nicht verstehen, was ist eigentlich damit gemeint. Aber klar ist, hier ist irgendwas passiert. Ich habe mal ein Foto mitgebracht von der Szene damals, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Gott meldet sich. Und es ist ja spannend, Gott schlägt hier nicht einfach mal mit der Faust auf den Tisch. Belsazar fällt auch nicht irgendwie auf einen Schlag tot um. Ist vielleicht wieder ein Zeichen dafür, dass Gott eine sehr lange Geduld hat und dass Gott mit uns einen sehr langen Weg geht. Vielleicht denkst du manchmal, wenn du in diese Welt schaust, was hier alles passiert, wieso greift Gott eigentlich da nicht schneller ein? Warum haut der eigentlich nicht mal früher auf den Tisch? Grund dafür gäbe es doch genügend. Gott hat aus irgendeinem Grund eine große Geduld mit all dem und er hält es sehr lange aus, dass wir in dieser Welt im Kleinen oder auch im Großen uns eben nicht um das kümmern, was seine Anliegen sind. Und manchmal stört uns das und dann schauen wir wieder auf unser persönliches Leben und dann können wir sagen, wie gut, dass Gott so eine große Geduld mit uns hat. Denn ich habe ja schon gesagt, der Belsazar ist uns näher, als wir manchmal vielleicht gerne zugeben wollen. Etwas vom Belsazar steckt in jedem von uns. Wir wollen gerne selbst bestimmen über unser Leben, losgelöst von jeder Autorität von außen, die irgendwie in unser Leben reinsprechen könnte. Und selbst wenn wir es nicht so krachen lassen wie Belsazar, dann wollen wir das trotzdem nicht, dass Gott über jeden Bereich unseres Lebens irgendwie die Autorität hat. Und dass er uns auch da etwas sagen kann, wo es für uns herausfordernd ist. Gott spricht in diese Situation hinein, ohne dass er automatisch direkt Feierabend macht. Was er könnte, was sein gutes Recht wäre. Gott hat damals in das Leben von Belsazar gesprochen. Man könnte sagen, so spricht er jetzt auch heute in dein Leben. Durch sein Wort. Vielleicht, weil du heute hier bist oder weil du in seinem Wort liest die Woche über, vielleicht, weil du in Kontakt bist mit Freunden, die den Finger mal auf wunde Punkte in deinem Leben legen, vielleicht durch Umstände in deinem Leben, die dich herausfordern sollen, Bestimmtes nochmal zu überdenken. Und er fordert auf zur Umkehr, zur Neuausrichtung. Solange wir leben, ist noch Zeit dafür. Es ist ein bisschen hier in der Geschichte wie bei Belsazars Vorvorgänger Nebukadnezar. Ist nicht ganz klar historisch, ob es sein Opa war oder nicht, aber auf jeden Fall sein Vorvorgänger, der hatte auch mal so ein Ereignis, wo er riesenratlos war, weil er es nicht deuten konnte. Und dann hat er ja auch die gesamte Intelligenz seines Reiches antreten lassen. Was ist jetzt zu tun? Und das macht Belsazar hier ja auch. Große Ratlosigkeit, er lässt die schlauen Leute kommen und wie bei Nebukadnezar können die schlauen Leute einfach nicht sagen, was um alles in der Welt hat diese Schrift zu bedeuten. Und dann kommt die schlaue Königin Mutter und sagt, da fehlt doch noch einer. Es gab da zwar noch einen, der ist jetzt hier irgendwie nicht mehr dabei. Vielleicht ist Daniel mittlerweile schon im Ruhestand. Vielleicht ist er auch irgendwie vorübergehend aussortiert, weil er politisch auf der falschen Seite stand. Das ist nicht ganz klar. Aber die Königin Mutter erinnert sich und sagt, da gab es noch einen. Das war der Mann für die ungelösten Felle. Lass den mal holen. Und dann wird Daniel geholt und er tritt dem König gegenüber, so wie er den anderen Königen oder dem anderen König auch gegenübergetreten ist, mit dem gleichen Mut und der gleichen Standhaftigkeit. Es ist ja keine einfache Botschaft, die er dem König überbringen muss. Und die Überbringer schlechter Nachrichten, die wurden ja auch gerne schon mal einen Kopf kürzer gemacht. Aber Daniel legt dem König diese Warnung sehr ehrlich aus. Die Warnung, die Botschaft der Schrift an der Wand. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Das Mene, Tekel, das ist ja sprichwörtlich geworden. Und man kann das auf der Wortebene deuten, aber es hat natürlich dann auch noch eine Sachebene. Auf der Wortebene meint es einerseits Münzen oder Gewichte, die Mine und den Schekel. Das war Geld. Und gleichzeitig bedeutet es eben auch gezählt und gewogen. Also das ist ein bisschen ein Wortspiel im Aramäischen. Und dieses Pharsin, das ist schon ein Anklang an die Perser, die dann das Reich übernehmen. Aber es ist ja nochmal mehr als einfach nur diese Botschaft, sondern es ist die Auslegung, die Daniel dazu gibt. Gott setzt der Herrschaft ein Ende. Gott hat dich gewogen und für leicht zu leicht befunden. Du kannst vor ihm nicht bestehen. Und dein Reich wird aufgeteilt und den Medern und Persern gegeben. Und Daniel muss dem König sagen, du hast dich übernommen und du hast die falsche Entscheidung getroffen. Man könnte sagen, es hat beim König vielleicht diese Schrift nochmal einen letzten Schreck hervorgerufen, aber eine wirkliche Veränderung vermutlich nicht. Daniel sagt dem König, du hast das gewusst. Du hast das gewusst und hast daraus nichts gelernt. Du hast gewusst, wie es bei Nebukadnezar war, wie er Gott gegenüberstand, aber du hast daraus nichts gelernt. Du hast dich nicht geändert. Gott hat Geduld, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, aber er ist eben auch heilig und er lässt sich nicht alles auf ewig bieten. Im Neuen Testament steht ein sehr ernstes Wort. Gott lässt sich nicht spotten. Und das muss Belsazar hier erfahren. Und deshalb wird diese rauschende Party gleichzeitig in Belsazars Leben die letzte. Belsazar ist nach der Partynacht lange im Dunkel der Geschichte verschwunden. Und die Geschichte mit Daniel, sie geht wieder weiter. Obwohl dann danach die Dynastie wechselt, er bleibt in Amt und Würden. Belsazar ist durchgefallen. Gott selbst verkündet ihm das Urteil. So weit, so gut. Und jetzt gehen wir wieder aus dieser Partynacht von damals in unseren Gottesdienst, in unser Leben heute. Und Gott spricht auch in unser Leben, auf welchen Wegen auch immer. Und er fordert uns auf, ihm den Königsplatz in unserem Leben einzuräumen. Und wenn das so ist, und wenn wir sagen müssen, okay, von diesem Belsazar, von dieser Einstellung, es steckt etwas in uns drin. Und wenn dieser Gott das Recht hat, unser Leben auch mal so auf die Waage zu legen, dann bleibt ja die Frage, was verleiht uns denn dann das Gewicht, dass wir am Ende eben nicht für zu leicht befunden werden? Was ist die Haltung, die Zukunft sichert? Dritter Gedanke. Wir merken schon, es sind nicht Macht und Einfluss. Es reicht nicht einfach, der König zu sein. Und Daniel stellt ja hier sehr schön den König Nebukadnezar und den König Belsazar gegenüber. Und das hat eben mit der Geschichte zu tun aus dem Kapitel, das wir ausgelassen haben. Nebukadnezar kommt in den ersten Kapiteln ja auch nicht besonders positiv weg. Er hatte alle Macht. Und dann gibt es eben diese Geschichte zwischendrin, Daniel 4, dass er von sich auch dachte, ich bin der Größte. Und dann bekommt er auch von Daniel eine sehr deutliche Ansage. Und er wird mehrere Jahre lang absolut gedemütigt. Man kann sagen, er lebt in geistiger Verwirrung, er ist nicht regierungsfähig, er ist nicht zurechnungsfähig. Aber, und das ist das Entscheidende und das Spannende, dieser König, dieser Despot, war am Ende seines Lebens bereit, sich vor Gott zu demütigen. Er war bereit, am Ende nicht nur die Verehrung dieses anderen Gottes zu erlauben, sondern persönlich die Macht und Autorität dieses Gottes anzuerkennen. Kann man nachlesen in Daniel 4. Er demütigte sich vor Gott und deshalb wurde er wieder eingesetzt in Amt und Würden. Und das ist genau der Unterschied zwischen Nebukadnezar und Belsazar. Nebukadnezar war bereit, die Autorität Gottes über sich anzuerkennen, und Belsazar dachte von sich, er selbst ist diese Autorität. Neues Testament würde dazu sagen, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wer sich selbst in die Waagschale wirft und denkt, ich bin doch der Größte mit all dem, was ich zu bringen habe, der wird am Ende bei Gott in der Abrechnung durchfallen. Der wird am Ende immer als zu leicht befunden werden. Die menschliche Macht und unsere Eitelkeiten, sie werden langfristig keinen Bestand haben. Und das Buch Daniel zeigt uns, Gott ist der Ewige. Und Gott bestimmt, was wirklich zählt, nicht irgendwelche Könige. Und das, was bei ihm zählt, ist eben ein Herz, was die Autorität Gottes anerkennt. Was bereit ist, das ehrliche Urteil Gottes über unser Leben zu hören und ihm den Thron zu überlassen. Darum geht es. Und es hat etwas mit der Erkenntnis zu tun, dass egal, was wir einbringen können, es nie reichen würde. Wenn Gott unser Leben auf die Waagschale legt, dann würde sich die Waage immer zu unseren Ungunsten senken. Und man könnte auch sagen, selbst die besten Leistungen, nicht von Macht und Ehre, sondern auch die besten, frommsten und sozialen Leistungen, sie würden nicht reichen. Gott müsste am Ende immer sagen, gewogen und zu leicht befunden. Wir würden es nicht auf die Reihe bekommen. Und deswegen ist es gut, dass die Gesamtperspektive der Bibel dann noch einen Schritt weiter geht. Es ist gut, dass die Bibel sagt, am Ende müssen wir es zum Glück auch gar nicht selber regeln, sondern ein anderer hat stellvertretend für uns sein Gewicht in die Waagschale geworfen. Jesus als Sohn des Heiligen Gottes, der selber Gott war, ist gekommen für uns. Und er schenkt uns das, was wir eben nicht tun können. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht von der Waage und ich finde es so schön, dass auf diesem Bild in der Mitte das Kreuz steht. Das, was Jesus getan hat, stellvertretend für uns, das, was uns dann zugute kommt, das sorgt am Ende dafür, dass wir Bestand haben im Wandel der Zeiten. Wir selbst könnten es nicht leisten, selbst wenn wir es wollten. Belsazar wollte es nicht mal, aber selbst wenn wir es wollten, wir könnten es nicht. Und es ist gut, dass der ewige Gott am Ende selber alles getan hat, damit es dann reicht und damit wir dann am Ende wissen können, dass er uns das zusprechen wird. Ja, vielleicht bist du zu leicht befunden, aber ein anderer hat für dich etwas in die Waagschale geworfen. Darauf zu vertrauen, darauf kommt es an. Aber von dieser Geschichte können wir natürlich auch lernen, wirklich auch konkrete Schritte zu gehen. Das nicht nur zu hören und dieses Urteil Gottes über unser Leben zu hören, sondern es dann auch in unserem Leben wirklich anzuwenden, auch die Schlüsse daraus zu ziehen und zu sagen, ja, und ich möchte deshalb auch in meinem Leben etwas anders machen. Wir beschäftigen uns in dieser Predigtreihe damit, wie leben wir Glauben in einer fremden Welt. Und wir merken, dass das, was in dieser Welt häufig zählt, an Macht, Einfluss und Ehre, dass das am Ende eben keinen Bestand hat. Man könnte auch sagen, die Geschichte lehrt uns auf sehr deutliche Weise, ohne Gott gehen wir bankrott am Ende. Daniel hat es Belsazar gesagt und damit sagt Daniel es durch Gottes Wort heute auch in unser Leben. Und es liegt jetzt an uns, jetzt und heute die Weichen für die Zukunft zu stellen, damit wir am Ende eben nicht durchfallen. Und es liegt an uns, schon heute so zu leben, damit es dann am Ende auch Gewicht für die Ewigkeit hat. Amen.